Was Sami mit den Vögeln singt, Kapitel 4. Es geht bös zu. Am andern Morgen erweckten den Sami laute Töne, aber es waren nicht mehr die Vögel, die sangen, es war die Bäuerin, die in die Kammer hereinschalt, die Buben sollten endlich aufstehen, sie habe schon dreimal gerufen, und wenn es diesmal nichts helfe, so komme der Vater. Jetzt sprangen sie alle aus dem Bett und waren in wenigen Minuten unten, wo der Vater schon am Tische saß und nicht mehr lange gewartet hätte. Der Tag verging nicht viel anders als der vorhergehende, und so kam eine lange Reihe von Tagen. In der Arbeit gab es schon Abwechslung. Sami lernte nach und nach alles ganz gut, denn er passte genau auf und die Ermahnung der Großmutter befolgte er pünktlich. Für die anderen Buben musste er immer noch etwas tun, so dass er nie einen Augenblick vor dem Nachtessen Feierabend hatte. Aber er kam nicht mehr zu spät, darin war auch eine Veränderung vorgegangen. Stöffi hatte nämlich erfahren, dass der Sami etwas nicht tun konnte oder nicht wollte, was er selbst sehr gut verstand. Sami konnte nicht lügen. Er war noch ein paar Mal zu spät gekommen, hatte aber nie den Grund gesagt. Einmal jedoch hatte ihn der Bauer angefahren. »Nun sag einmal heraus, warum du nicht schneller fertig werden kannst. Du machst jetzt flink genug, wenn man dir zusieht.« Da hatte der Sami der Wahrheit gemäß alles gesagt, und der Vater hatte die Buben durchzuklopfen gedroht, wenn sie ihre Arbeit nicht selbst tun wollten. Stöffi hatte zur Strafe nachher den Sami geprügelt und ihm gedroht, es jedes Mal zu tun, wenn Sami ihn wieder verklage. Aber dieser hatte ihm geantwortet, er habe ihn ja nicht verklagt, wolle es auch nicht tun, aber wenn der Vater frage, könne er nur sagen, was wahr sei. Stöffi wollte ihm nun erklären, dass es dann ja nicht darauf ankomme, ob er die Wahrheit rede. Aber hier fand er den Sami so hartnäckig, wie er es gar nicht vermutet hatte. Und was für furchtbare Drohungen er auch ausstieß, Sami sagte immer zuletzt wieder, »Ich tue es doch.« Diese Festigkeit kam dem Sami aus der sicheren Überzeugung, dass der liebe Gott doch alles höre und wisse und dass das Lügen etwas Böses sei, das ihm nicht gefalle. So musste Stöffi einen anderen Weg finden, wie er früh Feierabend machen und die übrige Arbeit auf den Sami wälzen könnte. Er fand nun aus, dass nie alle drei die Arbeit einstellen und dem Sami überlassen dürften, sondern nur einer jeden Abend, und er bedrohte die Brüder mit empfindlichen Strafen, wenn sie diesen Vertrag nicht eingehen wollten. Dann waren es freilich immer drei oder vier Abende nacheinander, an denen der Stöffi durchaus früher fort musste. Dass dann aber die Brüder bleiben und arbeiten sollten, führte manchen Kampf mit wuchtigen Schlägen herbei, die den Sami regelmäßig mittrafen. So hatte er keine fröhlichen Tage. Doch konnte er jeden Abend allein sein mit seinen Gedanken an die Großmutter, an alle schönen, vergangenen Tage und alle guten Worte, welche sie zu ihm geredet hatte. Niemand störte und rief und riss ihn dann, wie es sonst den ganzen Tag geschah. So ging der Sommer und Herbst dahin, und ein kalter Winter war herangekommen. Da gab's nun in Feld und Wiesen keine Arbeit mehr zu tun, aber dem Bauer war im Stall und der Frau im Haus und Küche allerlei zu helfen und herbeizuschaffen. Das sollte nun Sami tun. Die drei eigenen Buben konnten unterdessen in die Schule gehen, die nun wieder begonnen hatte. Sie mussten doch auch etwas lernen. Sami würde noch immer früh genug dazu kommen. Dieser hatte den Sommer durch viel Gewandtheit erworben und stellte sich zu seiner Arbeit nun so anstellig, dass der Bauer ein paar Mal sagte, »Das hätte ich nicht gedacht, im Sommer war er immer der Letzte.« Sami dachte schon, nun würde alles leichter gehen als im Sommer, aber es kam etwas, das noch viel schwerer zu ertragen war, als das Aufbürden der Arbeit, die den anderen zu viel war. Im Felde draußen waren die Buben wohl jeden Tag in Streit geraten, und Sami als der Kleinste hatte immer am meisten von den Prügeln abbekommen. Damit war es aber fertig, und wenn die Buben abends heimkamen, dachte niemand mehr daran. Nun waren am Abend die drei Buben darauf angewiesen, in der kleinen Stube bei dem schwachen Licht der niederen Öllampe ihre Rechnungen für die Schule zu machen, während der Sami Äpfel und Birnen zum Trocknen schneiden musste. Nun waren die drei schon immer von vornherein im Zorn, dass der Sami keine Rechnungen zu machen hatte, und dann beschuldigte einer den anderen, er nehme ihm das Licht weg, und alle drei schrien, und der Sami brauche überhaupt gar keines zu seiner Arbeit. Dann riss einer die Lampe hierhin, der andere dorthin, bis sie umfiel und das Öl über den Tisch in Samis Äpfel floss. Dann gab es in der Dunkelheit einen ganz mörderlichen Lärm. Alle Hände tappten ins Öl hinein und einer überschrie immer den anderen. Kam dann die Mutter herein, so wurde sie sehr böse und wollte wissen, wer immer solchen Unfug anstelle. Da klagte einer den anderen an, und zuletzt kam die Schuld immer auf den Sami, weil er am wenigsten schrie. Meistens kam dann auch der Bauer herein, und die erzürnte Frau wiederholte dann immer, das habe sie ja gleich gesagt, der Bube werde ein Zankapfel in der Haushaltung werden, und einen Winter wie diesen habe sie noch nie erlebt. Oft musste der Sami viel harte Worte und unverdiente Strafe erdulden. An solchen Abenden blieb er lange schlaflos auf seinem Bette sitzen. Er musste dann nachgrübeln, wie es so zugehen konnte, da die Großmutter ihm doch gesagt hatte, wenn er gottesfürchtig bleibe, so geschehe alles nur zu seinem Besten. Dass er aber so gescholten und so schlecht behandelt wurde, war doch nicht zum Besten für ihn. Er wollte ja gewiss gottesfürchtig bleiben und nicht vergessen, dass der liebe Gott alles sah und hörte. Aber der Sami war noch sehr jung und konnte noch nicht wissen, was er später wusste, dass es jedem heilsam ist, wenn er früh gelernt hat, etwas Schweres zu ertragen. Wenn dann später die bösen Tage wiederkommen, die keinem ausbleiben, so nimmt er es mutig mit ihnen auf, denn er kennt sie schon und seine Kraft ist gestählt worden. Und kommen ihm die guten Tage, so kann er sich daran freuen, wie keiner es kann, der nie geschmeckt hat, wie die Schlimmen tun. Jetzt wusste das Sami noch nicht und schlief auch fast nie ohne Tränen ein. Ja, manchmal musste er denken, obwohl die Vögel oben in der Eiche immer noch rufen, nur dem lieben Gott vertraut? Und ob es immer noch gelte, dass dann alles noch gut werde? Der einzige Trost für ihn war, dass die Großmutter es ihm bestimmt so gesagt hatte. Daran hielt er fest. Es war ein harter, langer Winter. Auf Wiesen und Bäumen lag der Schnee so hoch und unbeweglich, dass der Sami oft mit Bekümmernis in seinem Herzen fragte, ob der wohl noch einmal ganz verschwinden könne, dass die Wiesen wieder grün und die Blumen darin wieder lebendig werden könnten. Schon war der April da, und immer noch lag rings um die kalte, weiße Schneedecke. Da blies über Nacht ein warmer Wind von Süden in das Tal hinein, und als dann am anderen Tag ein ganz warmer Regen fiel, da schmolz der hartnäckige Schnee zu großen Bächen. Danach kam die Sonne und trocknete alle Bäche aus, und überall schossen die jungen Gräschen aus der Wiese empor. Eben kamen die vier Buben über die große Straße vom Dorf herunter und bogen in die Wiese ein. Sie führten den Karren mit, auf dem das Kochgeschirr lag, das die Bäuerin soeben auf dem Jahrmarkt im Dorf eingekauft hatte. Den Befehl der Mutter, langsam und vorsichtig zu fahren, dass nichts zerbreche, hatten die Buben befolgt, denn sie wussten wohl, dass es die Mutter in diesen Dingen ernst nahm und dass es zu folgen galt. Nun sie glücklich über die holprige Straße gekommen waren und in den Wiesenweg eingelenkt hatten, zwei vorn ziehend, zwei hinten schiebend, wollten sie ein wenig ausruhen. Unter dem ersten großen Birnbaum machten sie Halt, legten sich auf den Boden hin und guckten in den blauen Himmel hinauf. Im Birnbaum oben sangen die Vögel lustig durcheinander, und auf einmal pfiff einer mitten durch den Gesang hin immer denselben Ton, gerade als habe er einen besonderen Ruf zu tun. Da ist er!« schrie der Sami und sprang vom Boden auf vor Freude. Dann lauschte er wieder und nochmals ertönte der abgebrochene Ruf hell und scharf durch das Singen aller anderen Vögel. »Hört ihr's? Hört ihr's?« rief der Sami in seiner Freude aus. »Nun ruft er wieder! Nur! 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 Nur!« Und dann fingen alle zusammen, »Nur dem lieben Gott vertraut!«
»Du sagst doch nur dummes Zeug«, rief der Stöffi dem glücklichen Sami zu. »Der Vogel ist gescheiter, als du bist. Das ist der Regenvogel. Den kenne ich schon. Jetzt merkt er den Regenwind und ruft, »Schütt, schütt, schütt!« Dann weiß man, dass es Regen gibt.«
Aber Sami wollte sich nicht nehmen lassen, was ihm so lieb war. Und er sagte selbst vor sich hin, »Er singt doch. Nur, 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 nur.«
»Schweig!«
fuhr ihn der Stöffi nun ärgerlich an.
»Du bist ja nur ein zugelaufener Bub, der nichts kann und nichts weiß und alles verdreht, was er hört.«
Jetzt stieg dem Sami das Blut in die Wangen und das Wasser in die Augen, und mutiger als er sonst dem Stöffi gegenüber war, rief er,
»Das tue ich nicht, aber du hast das schon manchmal getan.«
Nun sprang Stöffi in die Höhe, packte den Sami, um ihn zu Boden zu werfen. Dieser aber wehrte sich in seiner Entrüstung ganz anders als sonst, so dass Stöffi die anderen zu Hilfe rief. Nun ging ein großer Kampf los. Die Stöße wurden immer heftiger von der einen, dann von der anderen Seite. Plötzlich wurde der Karren umgeworfen. Ein fürchterliches Krachen und Poltern ertönte und ein großer Haufen von roten, braunen und weißen Scherben lag am Boden. In starrem Schrecken standen die Buben da und schauten auf die Zerstörung. Stöffi fasste sich zuerst wieder. »Wir wollen sagen, es sei ein Rad vom Karren abgefallen, dass auf einmal der Wagen umgefallen sei.« Er suchte gleich einen großen Stein, um den Nagel auszuschlagen und das Rad aus der Achse zu ziehen.
»Ich sage, wie alles gegangen ist, dass wir gerungen und den Wagen umgestoßen haben«, sagte Sami ruhig.
Nun stieg aber Stöffis Wut aufs Höchste.
»Du Verräter, du Spion und Händelmacher«, schrie er, »du bist nur ein Lump. Wir wollen dich schon zwingen.«
»Ihr könnt nicht«, sagte Sami, »und etwas Gutes seid ihr auch nicht. Wenn ihr gottesfürchtig wäret, so würdet ihr nicht so lügen wollen.«
»So, so«,
schrien nun alle drei durcheinander und machten die drohendsten Gebärden.
»Das brauchst du nicht zu sagen. Wir sind dann noch lang ebenso gottesfürchtig wie du und noch viel mehr.«
Plötzlich musste dem Stöffi ein neuer Gedanke gekommen sein. Er lief aus allen Kräften davon, Michel und Uli stürzten hinter ihm drein, Sami sah, dass sie dem Hause zueilten, er folgte langsam nach. Die Bäuerin war auf einem kürzeren Weg nach Hause zurückgekehrt, eben kam auch der Bauer vom Feld heim, als die drei Buben angestürzt kamen. In großer Aufregung stand die ganze Haushaltung vor der Tür und alle redeten laut durcheinander und machten drohende Gebärden des Unmuts und der Entrüstung, als Sami nun auch herankam. Er wurde vom Bauer mit erhobener Faust empfangen und die Frau warf ihm solche Scheltworte entgegen, dass er ganz verdutzt stehen blieb. »Das habe nur noch gefehlt«, sagte sie, »dass er nach allen Wohltaten, die er empfangen, ihnen sage, sie seien keine gottesfürchtigen Leute.« Dann fiel der Bauer ein, solches Reden sei eine Unverschämtheit von dem Sami, und in seinem Hause habe man lange gewusst, wie man recht tue, bevor so ein Lümplein hereingekommen sei und den Weg zeigen wolle. Dann fiel die Frau wieder ein und sagte, Sami habe in ihrem Hause, dem er nichts als Schaden gebracht habe, seit er eingetreten sei, nichts mehr zu tun. Er möge in seine Kammer gehen, sie komme gleich nach. Sami war so überrascht und verblüfft von all den Vorwürfen und Angriffen, dass er bis jetzt ganz stumm dagestanden hatte. Nun wollte er erklären, wie es mit dem Umwerfen des Karrens zugegangen sei, aber der Vater sagte, sie wüssten schon alles, er solle nur machen, dass er in seine Kammer komme. Er gehorchte. Bald stieg auch die Bäuerin hinauf, packte Samis Sachen zusammen und band sie wieder in ein Bündel, das jetzt viel kleiner war, als da Sami es mitgebracht hatte, denn einige Stücke von dem alten Zeug waren unterdessen abgetragen, neue waren nicht hinzugekommen und die Kleider der Großmutter waren auch nicht mehr dabei. Beim Packen redete die Frau in ihrem großen Zorn noch immer über Samis Bosheit und Unverschämtheit, so dass Sami nun erst alles verstand. Die Buben hatten berichtet, er habe ihnen vorgeworfen, sie seien gar keine gottesfürchtigen Leute. Sie hätten ihn dafür abgestraft und in seiner Gegenwehr habe er den Karren umgeworfen. Sami versuchte nun, der Frau zu erklären, dass es nicht so gewesen sei, aber sie sagte, sie wisse genug, warf das zusammengeschnürte Bündel neben sein Bett hin und ging. Nun erst konnte Sami nachsinnen, was mit ihm geschehen war und was nun kommen werde. Nun stieg aber sein Zorn auf, dass er solches Unrecht ertragen müsse und nicht einmal reden dürfe. Und nun wurde er fortgejagt, oder vielleicht wollte man ihn zu Leuten tun, wo es ihm noch schlimmer erging. Nun wurde er so von Zorn und Furcht und Angst übermannt, dass er laut zu weinen anfing und rief, »Ja, ja, Großmutter, du hast gesagt, wenn ich gottesfürchtig bleibe, komme für mich alles zum Besten, und das will ich doch bleiben, und nun geht's mir so!« Aber mit dem Gedanken an die Großmutter stiegen alle Erinnerungen an das Leben mit ihr in seinem Herzen auf, wie sie zusammen so friedlich durch die Wiesen gewandert und wie es so schön unter jenen Bäumen gewesen war, wie die Vögel gesungen und der Bach gemurmelt. Und plötzlich überkam es den Sami mit Gewalt und er rief, »Fort, fort, dort hinüber, dort hinüber!« Von dem Augenblick an war ihm ein helles Licht im Herzen aufgegangen. Das war die Hoffnung auf ein neues Leben, so schön, wie das erste gewesen war. Jetzt betete Sami freudig sein Nachtgebet und schlief ein.